Ich möchte mich bedanken, dass ich hier das Modell der Gemeinwohlökonomie vorstellen darf, das in den letzten insgesamt 3 Jahren entwickelt wurde von einem wachsenden Kreis von AkteurInnen. Und ich werde dann gleich zeigen, dass das tatsächlich nichts Neues ist, sondern etwas Uraltes. Aber beginnen möchte ich mit einer Umfrage in Deutschland, die Sie vielleicht gesehen haben, nämlich hat die Bertelsmann Stiftung, die ja nicht gerade im Verdacht steht, das derzeitige Wirtschaftssystem überwinden zu wollen, hat eine Umfrage getätigt, der zufolge 88% der Menschen in Deutschland angegeben haben, sie wünschen eine neue Wirtschaftsordnung. Also so in dieser Diktion, nicht Reformen am System, sondern ein neues System. Und in Österreich waren es sogar 90% der Befragten. Und das, denke ich, ist doch sehr überraschend, weil von diesem Bedürfnis erfährt man aus den Mainstream-Medien wenig. Das müsste doch eigentlich über Monate lang die Titelschlagzeile sein und sofort müsste eine emsige Suche beginnen, na, in welche Richtung soll es denn gehen, wie sollte denn dieses neue Wirtschaftssystem beschaffen sein. Soll diese Wirtschaft ökologisch nachhaltiger sein? Soll das eine Postwachstumsökonomie sein? Soll sie solidarischer und kooperativer sein? Soll sie sozialer und verteilungsgerechter sein? Soll sie demokratischer oder selbstverwalteter gar sein? Soll sie die Menschenwürde und die Würde aller Lebewesen in den Mittelpunkt stellen? Das ist die große Frage. Und meine Antwort ist, es darf von allem ein bisschen etwas sein. Weil alle diese genannten Werte heute schon breit mehrheitsfähig sind. Und Gemeinwohl ist nichts anderes als ein Summenbegriff für diese breit mehrheitsfähigen Grundwerte und Grundbedürfnisse. Und diese Erkenntnis, die stammt nicht von Christian Felber, sondern diese Erkenntnis ist altbewährt und sie steht sogar schon in zahlreichen Verfassungen, nicht nur in der bayerischen. Und in einer Klarheit und in einer Dogmatik müsste man fast sagen, dass hier nicht einmal Wert auf Differenzierung, sondern auf Absolutierung gelegt wird, wie Sie selbst lesen können. Das Grundgesetz ist ähnlich scharf, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also der Wert des Gemeinwohls, der ist bereits so bewährt, dass er sich in den fundamentalsten Rechtsdokumenten unserer Demokratien findet. Aber auch Bayern hat den Gemeinwohlbegriff nicht erfunden, sondern man kann diesen Gedankenstrang zurückverfolgen auf den Beginn des abendländischen Denkens. Bei den Griechen findet man ihn, auch im alten Rom hat er sich durchgezogen. Den Begriff selbst hat dann Thomas von Aquin geprägt im 13. Jahrhundert, das Bonum Commune. Seither zieht er sich wie ein roter Faden durch die christliche Soziallehre und die bayerische Verfassung ist eben nur ein Ausdruck dieser langen Tradition dieses Begriffs. Die Gemeinwohlökonomie, die habe ich nicht erfunden, weil ich mal gedacht habe, so jetzt ist Zeit für ein neues Wirtschaftsmodell, sondern die ist als Nebenprodukt passiert eines Buches Neue Werte für die Wirtschaft, das ich vor 4 Jahren geschrieben habe und hier habe ich versucht, die sogenannten Schlagwerte, auf denen das Wirtschaften heute beruht und die immer wieder zur Legitimation der heutigen Wirtschaftspolitik ins Treffen geführt werden, Effizienz, Leistung, Wachstum, Gewinn, Erfolg und Wettbewerb, die habe ich ein bisschen näher untersucht und durchleuchtet und versucht, die Spreu von den fruchtbaren Inhaltskörnern zu trennen. Und bei der Zusammenschau der übrig gebliebenen Inhaltskerne, da lag dann die Grobskizze einer alternativen Wirtschaftsordnung vor mir. Und die habe ich dann im Schlusskapitel des Buches niedergeschrieben. Und darauf hinaus hat sich dann eine große Zahl von Unternehmern und Unternehmerinnen gemeldet und hat gesagt, Herr Felber, das, was Sie hier formuliert haben, das trage ich seit Jahren als Bauchgefühl mit mir herum. Allein jetzt lese ich es schwarz auf weiß. Wollen wir uns nicht zusammentun, um einerseits dieses Rohgerüst an Gedanken zu konkretisieren und auszuformulieren und eine politische Bewegung ins Leben zu rufen, die sich dann auch für die Umsetzung einsetzt. So ist dann nach 1,5 Jahren Brüten und Kneten die Gemeinwohlökonomie entstanden im August vorigen Jahres. Dieser Initialkreis an Entwicklernden waren die Attac-UnternehmerInnen in Österreich. Und 3 Monate später haben wir dann erstmals den Kreis geöffnet im Oktober 2010, haben versucht, einige besonders interessierte UnternehmerInnen einzuladen, haben auf 30, vielleicht 40, 50 gehofft, es kamen dann 100 und dann ging es los. Und seither geht der Prozess enorm in die Breite und heute unterstützen schon 365 Unternehmen aus 8 Staaten das Modell und über 100 Unternehmen erstellen heuer bereits erstmals das Herzstück des Modells, nämlich die Gemeinwohlbilanz als neue unternehmerische Hauptbilanz. Zum aktuellen Stand des Prozesses werde ich dann am Schluss noch einmal mehr sagen. Was sind die Grundgedanken der Gemeinwohlökonomie? Die Grundgedanke Nummer 1 ist, dass die gleichen Werte, die unsere alltäglichen und zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen, dass die auch zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens gemacht werden sollen. Als Rechtsspielregeln und nicht als moralische Appelle. Und hier ist auch der Beginn der Analyse der Gemeinwohlökonomie, nämlich dass die derzeitigen fundamentalen Rechtskoordinaten, die das Handeln der Wirtschaftsakteure leiten, nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz, Gewinnstreben als das zentrale Ziel der Wirtschaftsakteure, nicht das einzige, aber das ausschlaggebende, und Konkurrenz, dass diese beiden Anreizkoordinaten oder Systemspielregeln, wie immer wir sie nennen, dass die ganz andere Werte und Verhaltensweisen hervorrufen, systemisch verstärken und sogar belohnen, als diejenigen Verhaltensweisen und Werte, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Vielleicht brainstormen wir gemeinsam, welche Werte, welche Verhaltensweisen lassen unsere Beziehungen gelingen, wenn wir es schaffen, sie zu leben. Vertrauensbildung.
Zuverlässigkeit,
Empathie, Transparenz, Ehrlichkeit, Solidarität, Respekt, Gerechtigkeit, Toleranz, Kooperation. 10 Werte sind genannt worden. Ist irgendjemand mit einem der 10 genannten Werte nicht einverstanden? Keine Hand hebt sich, merkwürdig, dürfte doch gar nicht sein in einer postmodernen, wertpluralen Gesellschaft, wo doch angeblich jeder Mensch andere individuelle Wertvorstellungen in sich trägt. Aber bei diesen Beziehungswerten gibt es nicht nur in diesem Saal Einhelligkeit und Einstimmigkeit, sondern weltweit. Das haben Weltwertestudien zutage gebracht, dass die Frage, die ich gestellt habe, welche Verhaltensweisen lassen Ihre Beziehungen gelingen, die wird weltweit fast identisch oder ganz identisch beantwortet. Weil das nicht ideologische Werte sind, sondern Erfahrungswerte. Und alle Menschen haben wenigstens einmal die Erfahrung gemacht oder die Beobachtung, was eine Beziehung gelingen lässt. Und das ist ein verinnerlichtes Wissen, das Menschen weltweit teilen. Und seit kurzer Zeit wissen wir, auch seitens der Naturwissenschaften und nicht nur der Sozialwissenschaften, dass gelingende zwischenmenschliche Beziehungen sowohl das sind, was Menschen am glücklichsten macht, nichts macht Menschen glücklicher als gelingende Beziehungen, als auch das, was Menschen am stärksten motiviert. Nichts treibt Menschen zu höheren Leistungen als gelingende Beziehungen. Das ist der Stand der zeitgenössischen Naturwissenschaften, wie der Neurobiologie. Ich habe Sozialpsychologie studiert, ich komme von der geisteswissenschaftlichen Seite, dort wissen wir das schon länger. Und deshalb ist die Ausgangsthese, so eine Grundhypothese der Gemeinwohlökonomie, dass das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens gefördert werden sollte, politisch, auch in der Wirtschaft. Prüfen wir das kurz. Sind Gewinnstreben und Konkurrenz als fundamentale Systemspielregeln dazu angetan, diese Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen, zu fördern und zu belohnen? Welche Werte werden durch und welche Verhaltensweisen werden am ehesten tendenziell durch Gewinnstreben und Konkurrenz gefördert und systemisch verstärkt? Gier, Neid, Egoismus, Ungerechtigkeit, Machtstreben, Aggression, Lügen, 7 Todsünden gibt es, Es waren schon ein paar. Und das ist doch erstaunlich, das ist jetzt nicht spezifisch für diesen Saal. Egal welchen Saal man befragt, egal welche Partei die Menschen wählen, egal welche Berufen sie nachgehen, egal ob es Wirtschaftstreibende sind oder Hartz-IV-Empfängerinnen, es kommen immer die gleichen Antworten. Und es ist doch ein erstaunlicher Widerspruch, dass die unbestrittenen Fundamentalkoordinaten des Wirtschaftens, dass die heutigen Systemspielregeln die gegenteiligen Wertvorstellungen und Verhaltensweisen hervorrufen und verstärken und sogar belohnen, wie wir gleich sehen werden, als diejenigen, die unsere Beziehung gelingen lassen. Und dieser Widerspruch ist besonders destruktiv, weil die Werte, ob es uns bewusst ist oder nicht, explizit oder implizit, die haben eine sehr starke Lenkungsmacht auf eine Gesellschaft, eine sehr starke Orientierungs- und Leitfunktion, das ich versuche zu veranschaulichen mit dem Begriff des Leitsterns. Und wir haben vorhin gesehen, dass wir einen gemeinsamen Leitstern heute schon teilen, nämlich Vertrauensbildung, Respekt, Toleranz, Empathie, Mitgefühl, Kooperation, Solidarität. Das bedeutet, dieser Leitstern bedeutet nicht, dass wir uns alle so verhalten. Er bedeutet, dass wir das Wissen teilen, dass wenn es uns gelingt, uns so zu verhalten, dass dann unsere Beziehungen gelingen und es uns deshalb gut geht. Das bedeutet dieser Leitstern und den haben wir heute schon und den teilen wir heute schon. Und wenn es jetzt in einem Wirtschaftsbereich, in einem Bereich des Zusammenlebens, nämlich der Wirtschaft, einen zweiten Leitstern gibt, der aus der genau entgegengesetzten Errichtung erstrahlt, Egoismus ist angeführt worden, Gier, Geiz, Neid, Machtstreben, Aggression, dann spannen wir hier einen unnötigen und sehr destruktiven Widerspruch auf von Leitsternen, von Wertmustern und wir werden dadurch innerlich gespalten, weil wir nicht wissen, weder als Individuen noch als Gesellschaft, ob wir jetzt in diese Richtung uns verhalten und streben sollen oder in diese Richtung. Und wir werden nicht nur orientierungslos, sondern auch unglaubwürdig gegenüber den nachkommenden Generationen, weil wir können ihnen schlecht gleichzeitig sagen, schaut aufeinander, helft euch gegenseitig, auch den Schwachen, schaut, dass die Beziehungen gelingen und das ist das Wichtigste überhaupt. Oder sagen wir ihnen, schaut auf euch, auf euren eigenen Vorteil, schaut, dass ihr euch durchsetzt gegen andere und schaut, dass ihr besser seid als die anderen. Weil Hauptsache, du gewinnst. Das passt nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch wird manifest, indem der Gesetzgeber die Wirtschaftsgesetze, die das Handeln der Wirtschaftsakteure leiten, diesem Leitstern Recht gibt. Der bei direkter Befragung eine Zustimmung, also wollen Sie, dass Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Egoismus belohnt werden, hätten wir eine Zustimmung zwischen 0 und 0,0%. Und da liegt der Hund begraben. Das ist nicht so offensichtlich, weil so steht es auch nicht in den Wirtschaftsgesetzen. Es gibt kein einziges Wirtschaftsgesetz, in dem drinnen steht, dass wir uns gierig, geizig, neidisch oder egoistisch verhalten sollen. Das steht nicht in den Gesetzen drinnen. Was steht in den Gesetzen? Das steht in den Gesetzen. Gewinnorientierung plus Konkurrenz ist Gewinnstreben als oberstes Ziel in der Wirtschaft. Und die Folge davon ist genau das, was Sie aufgezählt haben. Dass in der Wirtschaft weit verbreitet egoistische, gierige, geizige und verantwortungslose Verhaltensweisen auftreten. Aber nicht, weil der Mensch so schlecht ist von Natur aus, sondern weil wir die falschen Rechtsspielregeln uns gegeben haben. Deshalb ist die Antwort oder der Vorschlag, der Widerspruchsauflösungsvorschlag der Gemeinwohlökonomie, dass wir diesem Leitstern nur den Rechtsrahmen für die Wirtschaft abnehmen und unserem heute schon mehrheitsfähigen Leitstern diesen Rechtsrahmen übertragen. Das bedeutet in Bezug auf die Menschennatur genau gar nichts. Der Mensch bleibt der exakt gleiche, der er ist. Er kann sich auch in Zukunft aggressiv, egoistisch, gierig, geizig oder rücksichtslos verhalten. Der Unterschied wird sein, er wird dafür nicht mehr belohnt. Hingegen wird er umso stärker belohnt und rechtlich in Vorteil gestellt, rechtlich, das ist das Entscheidende, je solidarischer, großzügiger, kooperativer, demokratischer und ökologisch nachhaltiger wir uns als Wirtschaftsakteure, es geht um uns nicht als natürliche Personen, sondern als juristische Personen. Allein dazu sagt die Gemeinwohlökonomie etwas verhalten. Das ist der Unterschied. Kurzer Blick noch, wie wir es geschafft haben, diesem Leitstern den Rechtsrahmen umzuschnallen. 250 Jahre Indoktrination durch das ökonomische Denken. Sehr jung im Vergleich zum alten griechischen Denken. 2000 Jahre später gab es den ersten sogenannten Nationalökonomen, der ja noch Moralphilosoph war, Moraltheologe von seiner Ausbildung. Und ich möchte den Adam Smith ja nicht groß anklagen. Ich möchte nur historisch den Punkt ungefähr verorten, seitdem der Egoismus zur Tugend geworden ist. Und zum Widerspruch, zum Gemeinwohl in dem Sinne geworden ist, dass er Vorrang eingeräumt bekommen hat bei Wirtschaftsakteuren. Adam Smith ist von der Hoffnung ausgegangen, dass die unsichtbare Hand des freien Marktes es zu Wege bringe, dass die Egoismen der Einzelakteure am Ende des Abends zum größtmöglichen Wohl aller zusammengefügt werden. Die unsichtbare Hand ist eine schöne Metapher. Die, die ihn näher kennen, vermuten hinter der unsichtbaren Hand die Hand Gottes. Er war ja Theologe. Aber heute kann man schwer argumentieren, dass der freie Markt deshalb so effizient ist, weil der liebe Gott dahinter steckt. Man kann auch nicht argumentieren, der freie Markt ist effizient, weil eine unsichtbare Hand hier alles zum Guten fügt. Kann man genauso wenig. Das heißt, heute muss man klarer benennen, was ist denn diese unsichtbare Hand? Hat jemand einen Vorschlag? Ja? Die unsichtbare Hand ist laut Adam Smith der Mechanismus, der die Egoismen, die den Kapitalismus kennzeichnen, zum Wohl aller fügt. Also ich glaube, es braucht noch ein bisschen was Konkreteres im Kapitalismus. Was denn genau im Kapitalismus führt dazu, dass die Egoismen nicht zum Schaden aller sich entfalten, sondern zum Nutzen aller sich zusammenfügen? Welcher Mechanismus ist das?
Der Markt,
ja. Die Spur wird wärmer.
Die komplementären Interessen.
Die komplementären Interessen, wie werden die abgeglichen? Das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage führt dazu, dass die Egoismen nicht maximiert werden. Was ist denn, wenn der Verkäufer sagt, ja, ich verkaufe es dir um 10.000 Dollar die Wurstsemmel? Welcher Mechanismus führt dazu? Ich habe 3 Jahre lang nachgedacht, aber ich bin zum Schluss gekommen, die unsichtbare Hand ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz, der Wettbewerb. Vielleicht kommen wir auf ein klareres Ergebnis, aber meiner Meinung nach ist die unsichtbare Hand die Konkurrenz. Und die Konkurrenz, die steht ja als strahlender Leitwert des Wirtschaftens über der Lehre der Ökonomie. Ich würde sogar sagen, dass der Wettbewerb heute zum höchsten aller Werte geworden ist. Ich versuche das noch zu begründen. Der ist ein bisschen jünger, das ist jetzt ein sogenannter Wirtschaftsnobelpreisträger, Friedrich August von Hayek, ein Österreicher, vielmals um Verzeihung. Ja. Hier sieht man schon, welchen Stellenwert der Wettbewerb bekommen hat. Zum Nobelpreisträger muss ich kurz eine Nuance anbringen, es gibt den Wirtschaftsnobelpreis gar nicht, weil der Alfred Nobel die Nobelpreise ganz bewusst nur für Naturwissenschaften gestiftet hat. Mit der Begründung, dass die Sozialwissenschaften, die beruhen ja nur auf Annahmen. Und was der eine annimmt, das ist was anderes, als was der andere morgen annimmt. Und in der Wirtschaftswissenschaft kann man wunderbare Modelle bauen, die aber auf Annahmen basieren. Und die Modelle bringen dann genau die Bestätigung der bei der Erstellung des Modells getroffenen Annahme zum Ergebnis. Und deshalb hat Alfred Nobel gesagt, na dafür gibt es keinen Nobelpreis. Und das war dann für die Neoliberalen, die für ihre Aussagen da ein bisschen eifersüchtig waren. Es wäre doch toll, wenn das als Naturgesetz anerkannt würde. Die Konkurrenz, die ist doch in den menschlichen Genen programmiert, da kann man gar nicht anders. Dass es auch für solche Aussagen oder für Personen, die solche Aussagen treffen, einen Nobelpreis gibt. Und sie haben es versucht und sie haben es aber nicht bekommen, weil die Erben vom Alfred Nobel, die da angefragt wurden, haben gesagt, um Gottes Willen kommt überhaupt nicht in Frage. Der Opa würde im Grab rotieren. Und deshalb gibt es bis heute keinen Wirtschaftsnobelpreis. Es gibt zwar einen Preis, den Anerkennungspreis der Schwedischen Reichsbank für die Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel, also schwere Vereinnahmung, der aber weder vom Nobelkomitee nominiert wird, noch von der Nobelstiftung finanziert wird. Die einzige Gemeinsamkeit mit den Nobelpreisen ist der Zeitpunkt der Verleihung. Aber wir wissen, wie stressig das Mediengeschäft ist. Wenn man das jedes Mal erklärt, dann braucht man 3 Seiten und so viel Platz gibt es nicht. Also gibt es den Wirtschaftsnobelpreis. Und wenn ein Wirtschaftsnobelpreisträger so etwas sagt, dann hat das eine mächtige Autorität. Die Studierenden in allen Wirtschaftsuniversitäten der Welt lernen das im Mainstream und denken, ja, und kommen gar nicht auf die Idee, dass sie das hinterfragen. Aber die erste wissenschaftliche Tugend neben dem freien Denken ist das kritische Hinterfragen von allem, was jemand anderer frei gedacht hat. In einer Diplomarbeit kann man nicht einfach seine Meinung breit ausbreiten, sondern die muss man empirisch untermauern. Das ist der wissenschaftliche Mindeststandard Nummer 1. Und ich habe bei aller Wertschätzung für Herrn Hayek diesen wissenschaftlichen Mindeststandard auch bei ihm angefragt und gesagt, könnten Sie mir bitte die Studie zeigen, anhand derer Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, mit dem empirischen Ergebnis. Und der Hayek hat gesagt, da habe ich keine Studie gemacht. Aber das weiß doch jeder, dass das so ist. Ist so, ist das stärkste volkswirtschaftliche Argument im Moment. Das wirklich Peinliche für den Herrn Hayek ist, dass es zu dieser Fragestellung, welche Methode ist die effizienteste, die wir kennen, in dem Sinne, welche Methode motiviert Menschen am stärksten, zu dieser Fragestellung gibt es an die 500 Studien. Nur halt nicht von der Nationalökonomie, sondern von einer Fülle von Disziplinen wie der Sozialpsychologie oder der Spieltheorie oder der Neurobiologie. Und die Studien, die zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, von denen kommen 87%, was selten ist in der Wissenschaft, so einhellig zum Ergebnis, dass Wettbewerb nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern ist der Stand der Wissenschaft, den der Herr Hayek und seine Nachkommen mit großer Konsequenz ignorieren. Interessant wäre noch zu erfahren, warum denn die Kooperation Menschen stärker motiviert als die Konkurrenz. Keine Studie sagt, dass uns die Konkurrenz nicht motiviert. Die Konkurrenz motiviert uns und treibt uns zur Leistung, keine Frage. Nur, sie motiviert uns schwächer und treibt uns zu einer geringeren Leistung als die Kooperation. Das ist der Stand der Wissenschaft. Vielleicht ist er morgen ein anderer, aber er ist schon relativ erhärtet mit 87% ausgewerteten Studien. Und der Grund ist, dass uns Kooperation anders motiviert als Konkurrenz. Um es kurz zu machen, Kooperation motiviert uns über gelingende Beziehung, dann funktioniert sie ja auch gut. Und Konkurrenz, das frage ich jetzt noch einmal, was vermuten Sie, welcher Motivationsfaktor ist der wichtigste und am stärksten treibende in der Konkurrenz?
Angst.
Ja, das ist wichtig zu wissen.
Beziehung zerstören.
Das ist, würde ich nicht als Motiv, also es ist ein Effekt. Mhm. Ja? Also Angst ist ein Beziehungsgift, das sehe ich genauso. Aber es ist nicht sehr bekannt, dass Angst das stärkste Motiv in der Konkurrenz ist.
Geld.
Das glauben die Leute. Aber es ist die Angst, zu wenig Geld zu haben. Mhm. Oder die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Oder das Einkommen zu verlieren. Oder die gesellschaftliche Anerkennung. Oder den Status zu verringern. Oder den gesellschaftlichen Anschluss und die Integration zu verlieren. Also ganz vielfältige und essentielle Ängste werden durch Konkurrenz überhaupt erst produziert und diese Ängste sind messbar. Ganz klar nehmen die Ängste, der Angstindex steigt explosionsartig an in dem Maße, in dem die Konkurrenz schärfer wird, dort wo sie schärfer wird. Sie wird ja nicht überall. Ja. Wie bei den großen Konzernen, die Kartelle bilden, ist sie natürlich nicht so groß. Aber auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, wo die Konkurrenz schärfer wird, ist die Angst umso verbreiteter. Und die Symptome von Angst, die sind ebenso messbar wie die Angst selbst. Stress, Burnout, Mobbing, Konsum von Psychopharmaka, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und all das nimmt in den letzten Jahren sehr stark zu. Und damit haben wir, glaube ich, ein sehr eindeutiges Ergebnis. Wir wissen nicht nur, dass Kooperation Menschen stärker motiviert als die Konkurrenz, wir wissen auch, dass sie positiver motiviert. Und damit haben wir überhaupt kein Argument mehr, die Wirtschaft auf systemischer Konkurrenz aufzubauen. Die Systemspielregeln des Wirtschaftens. Oh, das kann man, naja, man kann es, na doch, immerhin. Die Regierungen ziehen daraus noch keine Schlussfolgerung. Das ist der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung in Deutschland von 2009. Der Wettbewerb kommt dort 81 Mal vor und die Solidarität 4-mal und die Menschenwürde 3-mal. Würde und Menschenwürde schon zusammengenommen. Ja. Und das ist ein Indiz für mich, dass Wettbewerb derzeit der höchste Wert ist in der Politik, nämlich nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern in der gesamten Politik. Alle Politik wird Wirtschaftspolitik und alle Wirtschaftspolitik wird tendenziell Standortpolitik. Es geht schlussendlich um die Wettbewerbsfähigkeit, um die Überlebensfähigkeit des deutschen Tieres. Ja, um eine ironische Anspielung auf den Biologismus. Die Volkswirtschaft wird fantasiert zu einem Organismus, der in Überlebenskonkurrenz zu anderen Organismen steht. Wenn man da ein bisschen tiefer geht, dann kommt man auf furchtbare Parallelen vom neoliberalen Gedankengut zu rechtsextremem Denken. Das könnte ich gerne auf Nachfrage vertiefen. Das habe ich mir mal genauer angeschaut, die Definitionen von Rechtsextremismus und die Parallelen, die sind wirklich angsterregend. Aber ich möchte jetzt auf eine ganz andere Spur kommen, auf die auch immer mehr Naturwissenschaftler kommen. Das ist eben das Erfreuliche, weil die Sozialwissenschaften, die wissen das schon länger, dass Konkurrenz mehr Schäden anrichtet als Nutzen erzeugt, aber dass jetzt auch die Naturwissenschaften immer stärker auf auch empirische Ergebnisse hervorbringen, das ist erfreulich. Und lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass hier nur die Männer vorkommen. Das soll nur bedeuten, dass die Frauen das schon sehr viel besser können. Aber auch nicht, weil es ihnen angeboren ist, sondern weil sie anders sozialisiert werden. So, damit haben wir, glaube ich, genug die Grundlagen ausgearbeitet, dass wir die neuen Systemspielregeln benennen können. Das Umsiedeln der Rechtsspielregeln von diesem Leitstern auf unseren heute mehrheitsfähigen Leitstern könnte dadurch bewerkstelligt werden. Vielen Dank, jetzt kommt der springende Punkt. Brauche ich nochmal einen Anlauf. Danke sehr. Genau. Dass wir, spannend, lassen wir gleich da, dass wir diese Spielregeln von Gewinnstreben und Konkurrenz umpolen auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Gemeinwohlstreben, nichts Neues, steht schon in den Verfassungen. Wenn alle wirtschaftliche Tätigkeit dem Gemeinwohl zu dienen hat, dann ist es doch legitim abzuleiten, dass die einzelnen Wirtschaftsakteure, und hier spreche ich von Unternehmen, auch dem Gemeinwohl zu dienen haben. Also eine Anpassung an die Verfassung. Meine Analyse ist ja, dass das derzeitig real verfasste Wirtschaftssystem gegen den Geist der Verfassungen verstößt und diesen verletzt und dass die Gemeinwohlökonomie ein Wirtschaftssystem ist, das sehr viel besser zum Geist der Verfassungen passt. Da werde ich ein paar weitere kräftige Argumente dafür bringen. Ja, und Kooperation, weil sie gesünder und effektiver ist. Und der Effekt wird sein, dass durch diese Spielregeln die Menschen dann tendenziell in Richtung diesen Leitstern gelockt und gefördert werden. Also die Menschen werden sich in der Gemeinwohlökonomie nicht deshalb anders verhalten, weil sich die Menschennatur geändert haben wird, sondern weil die Anreizsysteme sich geändert haben werden. Das ist eigentlich eine ganz einfache Übung. Und die wollen wir jetzt schön langsam herunterbrechen, bis wir dann auf der Ebene der 360 Unternehmen angekommen sind, die da heute mitmachen, die da offenbar erkannt haben, dass das nicht eine Flause ist, die in einem erdfernen Elfenbeinturm geboren wurde, sondern dass das wirklich handfest und konkret ist. Der erste Schritt ist, dass wir nicht nur ein neues Ziel vorgeben für alle Unternehmen, für die juristischen Personen, sondern auch wirtschaftlichen und unternehmerischen Erfolg neu bedeuten. Wir sollten uns den Erfolgsbegriff schnappen und diesen neu definieren. Dazu braucht es zuerst einen Blick, wie wird wirtschaftlicher und unternehmerischer Erfolg heute verstanden und gemessen. Aus meiner Sicht gibt es zwei zentrale Erfolgsindikatoren, einen auf der Systemebene, auf der Makroebene und einen auf der Betriebsebene, auf der Mikroebene. Welche sind das? In der heutigen kapitalistischen Marktwirtschaft, was ist der Haupterfolgsindikator? Ja, Wachstum und Rendite, wir sind schon sehr nahe. Rendite, noch ein bisschen allgemeiner formuliert. Wie? Gewinn, ja. Ich würde sagen Finanzgewinn. Der Finanzgewinn eines Unternehmens ist der zentrale Erfolgsindikator auf der Mikroebene und ist schon genannt worden, Wachstum, von welchem Indikator ist Erfolgsindikator auf der Systemebene? Bruttosozialprodukt. Zustimmung, also Bruttosozialprodukt, Erfolgsindikator auf der Systemebene, Finanzgewinn, Erfolgsindikator Nummer 1 auf der Betriebsebene. Und haben die beiden etwas gemeinsam? Diese Erfolgs... Es wird immer mehr, das dürfen Erfolgsindikatoren haben. Also wenn wir uns darauf verständigt haben, dass das unser Verständnis von Erfolg ist, dann finde ich es legitim, dass sie mehr werden dürfen.
Dieselbe Einheit, das ist Geld gemessen.
Genau, es sind monetäre Indikatoren. Und Geld, man kann es nicht oft genug wiederholen, kann nur Tauschwerte darstellen, aber nicht Nutzwerte. Und das ist entscheidend, weil der Mensch lebt von Nutzwerten allein und nicht von Tauschwerten. Das haben wir alle schon oft und oft gelernt und wissen es, dass ein steigendes, wachsendes Bruttosozialprodukt nichts Verlässliches darüber aussagt, ob wir im Krieg leben oder im Frieden, ob wir in einer Demokratie leben oder in einer Diktatur, Stichwort China, ob wir gerecht verteilen oder ein Teil der Menschen hungert, neuer Rekord an Lebensmittelmarkenausgabe in den USA, wie wir wissen, ob die Umwelt kaputt gemacht wird oder geachtet wird, ob in einer Gesellschaft das Vertrauen wächst oder die Angst. Wir erfahren von einem steigenden Bruttosozialprodukt, von einem angeblich größeren Erfolg dieser Volkswirtschaft, nichts Verlässliches über irgendetwas, was uns wichtig und wertvoll ist. Zu keinem einzigen relevanten Lebensqualitätsindikator gibt es einen verlässlichen Zusammenhang zu einem wachsenden Bruttosozialprodukt. Da möchte ich nicht näher hineingehen, vielleicht nur erinnern, dass es eh schon eine breite Suche gibt. Es gibt eine Enquete-Kommission im Bundestag, es gibt das Bruttonationalglück in Bhutan. Das ist kein komplexes mathematisches Modell, was nur die Experten und die Expertinnen rechnen können, sondern das sind 70 Fragen an alle Haushalte in Bhutan. Und die Fragen versteht natürlich jeder Mensch. Blicken Sie optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? Vertrauen Sie Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin? Haben Sie täglich Zeit zum Beten, Pause machen oder meditieren? Das Glück kann man nicht messen, heißt es als Phrase, aber ich glaube, man kann sich dem Glück sehr nahe annähern. Mit 70 Fragen kommt mir schon sehr viel vor, vielleicht genügen sogar 25 Fragen. Ja? Aber die sind klüger in dieser Frage als wir, würde ich sagen. Weil das BIP misst unser Wohlbefinden sicher nicht so gut wie das Bruttonationalglück, das Wohlbefinden der Menschen in Bhutan. Und auf der Mikroebene genau die gleiche Übung. Vielleicht zunächst einmal noch die Frage, sagt uns ein höherer Finanzgewinn eines Unternehmens irgendetwas Verlässliches darüber aus, ob dieses Unternehmen Arbeitsplätze schafft oder zerstört? Ob die Qualität der Arbeitsplätze besser wird oder schlechter? Stichwort Sinnstiftung. Ob die Erträge des Unternehmens gerecht verteilt werden oder sehr ungerecht? Ob Frauen gleichgestellt sind oder nicht oder diskriminiert werden, ob die Umwelt kaputt gemacht wird oder geachtet wird, ob die Produkte sinnvoll sind oder sinnlos, ob das Unternehmen Waffen produziert oder bioregionale Lebensmittel, nichts. Und warum um alles in der Welt verwechseln wir dann immer noch den Erfolg eines Unternehmens mit seinem Finanzgewinn, der uns nichts Verlässliches über irgendetwas, was der Gesellschaft wichtig und wertvoll ist, aussagt. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie vor, wir sollten wirtschaftlichen Erfolg und das Ziel aller Unternehmen neu definieren, messen und dann auch belohnen. Wenn schon Anreizsysteme, dann die richtigen. Und das sind die ersten 15 normalen. Schauen auch relativ normal aus. Das sind die 15 Attac-Unternehmerinnen in Österreich, die da mit mir diese Pionierarbeit geleistet haben. Das ist unser Hauptarbeitsergebnis, die Gemeinwohlmatrix. Matrix ist nur diese Form der Bilanz, weil sie gut darstellbar ist. Und Sie sehen auf der waagerechten X-Achse 5 universale Grundwerte. Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie und Transparenz. Ist das neu? Die stehen alle im Grundgesetz. Ich wiederhole mich, die Gemeinwohlökonomie bringt nichts Neues, sondern sie versucht, die real verfasste Wirtschaft an die Verfassung anzupassen. Und die Gemeinwohlbilanz misst, wie diese fünf universalen Grundwerte gegenüber den Berührungsgruppen, nennen wir sie, allen Personengruppen, die von der Tätigkeit eines Unternehmens berührt werden, berührt, betroffen sind, von den Geldgebenden und Zuliefernden über die Beschäftigten, die Kundinnen, die Mitunternehmen bis hin zum gesellschaftlichen Umfeld, Standortgemeinde und auch ökologische Mitwelt und zukünftige Generationen. Und in den Schnittflächen messen dann die 18 Gemeinwohlkriterien, wie diese Werte gelebt werden. Wie hoch die Arbeitsplatzqualität ist, wie sinnvoll die Produkte sind, wie ökologisch nachhaltig die Produktion ist, wie gerecht die Verteilung ist, ob Mitbestimmung praktiziert wird und zugelassen ist oder nicht. Und in Summe kann jedes Unternehmen maximal 1000 Punkte erreichen. Und eine Möglichkeit, das kenntlich zu machen, wäre, dass man 5 Gemeinwohlstufen einführt und auch farblich kennzeichnet. Da könnte man zunächst einmal eine Entscheidungshilfe für Konsumierende machen, indem der Strichcode oder einem Teil des Strichcodes in der Gemeinwohlfarbe aufscheint. Dann hat man auf einen Blick eine umfassende Information über die Gesamtperformance des Unternehmens. Und wenn man es genau wissen will, kann man mit dem Handy dann drüber fahren und es scheint auf dem Display sofort die gesamte Gemeinwohlbilanz online. Dann weiß man zum Beispiel, ob das Produkt, das ich jetzt kaufen will, nur fair oder sagen wir nur bio ist oder ob auch Frauen wirklich gleich behandelt werden wie Männer in diesem Unternehmen. Wenn das für mich eine relevante Information ist für meine Kaufentscheidung. Das ist das eine. Aber wichtiger noch ist, dass die Unternehmen für ihre Leistungen, die sie für das Gemeinwohl erbringen, belohnt werden. Im Sinne einer ganz konservativen Leistungsgerechtigkeit. Wer Leistungen erbringt für die Allgemeinheit, soll dafür von der Allgemeinheit auch belohnt werden. Und die Instrumente dafür, da braucht überhaupt kein neues erfunden werden. Die gibt es auch schon alle. Differenzierte Steuersätze gibt es, differenzierte Zolltarife gibt es, differenzierte Kreditregime gibt es. Vorrang beim öffentlichen Einkauf hat heute der Billigstbieter. Und bei Forschungskooperationen gibt es auch Entscheidungskriterien. Also all die Instrumente gibt es und wenn wir sie allesamt dafür verwenden, dass die Unternehmen in diese Richtung gelenkt werden, dann passiert etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, dass die ethischen Produkte und Dienstleistungen und die fairen und die biologischen billiger werden als die unfairen und unethischen. Heute ist es umgekehrt. Heute können die unfairen und die unethischen und die rücksichtslosen billiger anbieten, das ist das Preisverhältnis, als die ethischen, fairen und biologischen, weil alle Unternehmen gleich behandelt werden. Und deshalb ist das, was wir hier vorschlagen, die erneute Umsetzung eines fundamentalen Verfassungsprinzips, nämlich das der Gleichbehandlung. Die Verfassungen sagen alle Gleichbehandlung von Gleichen, aber Ungleichbehandlung von Ungleichen. Nur Gleiches muss gleich behandelt werden, aber Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Und der Markt behandelt heute die Ungleichsten gleich. Wenn ein Unternehmen alle Rücksichten nimmt, faire Löhne bezahlt, Sozialleistungen erbringt, die Umwelt schont, auf Selbstständigkeit achtet und, wie gesagt, umfassende Verantwortung lebt, wird es genau gleich behandelt wie der rücksichtsloseste Konzern, der nur auf die Maximierung der Rendite schaut, Kinderarbeit, Menschenrechte, Menschenwürde verletzt, die Umwelt kaputt macht. Das sind die ungleichsten und die unterschiedlichsten Akteure und die werden aber zu genau gleichen Bedingungen zum Markt zugelassen. Gleicher Steuersatz, gleicher Zolltarif, gleiche Kreditkonditionen, der Rücksichtslose kriegt sogar bessere Kreditkonditionen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er, genau, weiß ich das, genau. Und beim öffentlichen Einkauf das Gleiche kriegt eher sogar der Rücksichtslose den Zuschlag, weil er nach dem Billigstbieterprinzip da eben seine Rücksichtslosigkeit für seine Rücksichtslosigkeit belohnt wird. Also damit wollte ich jetzt nochmal zeigen, was dieser Leitstern bedeutet. Dieser Leitstern bedeutet, dass der Gesetzgeber rücksichtslose, asoziale, verantwortungslose und egoistische Verhaltensweisen belohnt. Das ist wichtig. Dieser Leitstern bedeutet weder, dass Wirtschaftsakteure schlechte Menschen sind, noch dass Unternehmen sich böse verhalten. Das bedeutet er beides nicht. Das würde ich auch nie und nimmer so sehen. Der bedeutet nur, dass diejenigen Unternehmen, die sich rücksichtslos verhalten, dass das nicht nur legal ist, sondern dass das sogar noch belohnt wird gegenüber einem weniger rücksichtsvollen, gegenüber einem weniger rücksichtslosen und gegen einem weniger skrupellosen Verhalten. Das ist die Kernbotschaft. Und darum braucht es ja dringend die Gleichbehandlung von Gleichen. Ja? Also wenn sich Unternehmen gleich fair verhalten, sollen sie den gleichen Steuersatz zahlen, den gleichen Zolltarif, gleichen Kreditkonditionen. Aber die Ungleichbehandlung von Ungleichen, wenn sie das nicht tun, dann sollen die mit den unfairen Produkten einen höheren, es geht um den Mehrwertsteuersatz, es geht um die Mehrwertsteuer auf die Produkte und Dienstleistungen, einen höheren Zoll und höhere Zinsen auf ihre Kredite zahlen müssen. Und dadurch verkehrt sich dann die Preisrelation und die ethischen Produkte werden billiger als die unethischen. Und wenn dann die Konsumentinnen nicht nur wissen, welche Produkte die ethischeren sind, sondern diese ethischeren Produkte dann auch noch billiger sind, dann ist die Frage, wann der Markt zu 100% von ethischen Produkten durchdrungen ist, nur eine der Zeit. Und das Letzte, was ich noch betrachten möchte, ist die Finanzbilanz. Dazu eine Grundsatzbemerkung. Die Gemeinwohlökonomie ist weder das beste Wirtschaftsmodell auf Erden noch das Ende der Geschichte, sondern sie ist nur ein nächster Schritt nach den Extremerfahrungen Kapitalismus und Kommunismus oder Realsozialismus. Und sie ist in vielen Aspekten stockkonservativ, weil sie nach wie vor auf Märkten beruht und auf Geld zum Beispiel. Und das nicht, weil ich zutiefst davon überzeugt wäre, dass Märkte und Geld das Beste sind. Gegenteil, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber die Gemeinwohlökonomie wäre jetzt da ein nächster Schritt, wo wir die jetzigen kapitalistischen Märkte in, so würde ich sie auch dann systemtypologisch einordnen, die Gemeinwohlökonomie, in eine kooperative Marktwirtschaft umgestalten könnten. Da ist aber in dieser, zumindest in der vorgeschlagenen Entwicklungsstufe, die jetzt vor uns liegt, nach wie vor Geld gibt, gibt es auch Finanzbilanzen. Nur die Finanzbilanz wird zur Sekundärbilanz, während die Gemeinwohlbilanz zur Hauptbilanz wird. So wie Geld, wie es schon der Begriff sagt, ist Geld nicht der Zweck des Tauschens. Oder? Was ist der Zweck des Tauschens? Ja. Die Befriedigung von Bedürfnissen ist der Zweck des, der letzte, der hinterste Zweck des Tauschens. Und Geld ist ein Tauschmittel. Genau, ist nicht der Zweck des Tauschens, ein Tauschmittel. Und die Finanzbilanz genau gleich. Die Finanzbilanz ist wichtig als Mittelsbilanz, aber nicht bildet sie den Zweck der unternehmerischen Tätigkeit ab. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den Finanzgewinn zu maximieren. Und wie man diese Umpolung, dass der Finanzgewinn nur noch ein Mittel ist, um den neuen Zweck des Unternehmens besser zu erreichen, nämlich einen größtmöglichen Beitrag zum allgemeinen Wohl, das haben diese 15 Pionierinnen mit mir gemeinsam versucht zu unterscheiden. Und wir sind auf diese beispielhaften Verwendungen von Finanzgewinn gekommen, die auch in Zukunft erlaubt sein sollen, weil sie uns das Gemeinwohl mehren, weil sie das Gemeinwohl mehren können. Investitionen unter der Auflage, dass sie keinen sozialen und ökologischen Wert zerstören, sprich statt einem Mehrwert einen Minderwert schaffen, könnte man sagen. In St. Pölten, kennt man St. Pölten hier? Das ist die Hauptstadt von Niederösterreich, ja. Will gerade ein Bauer einen Stall für 25.000 Hühner bauen, würde dafür heute von der Bank sogar einen sehr günstigen Kredit bekommen, weil das sich ja finanziell sehr gut und sehr schnell rentiert. Aber wenn der Bewertungskriterium ganzheitlicher wird, dann wird auch geschaut, ob dieser Stall einen ökologischen und sozialen Mehrwert schafft. Und da kommt es hier zu einem ganz klaren Nein. Also dieser Kredit sollte überhaupt nicht genehmigt werden, weil, und deshalb sollten diese Investitionen auch nicht mehr stattfinden dürfen. Genau, also es gibt Einschränkungen, aber das ist im Wesentlichen das Tagesgeschäft von, ich würde jetzt sagen, von 90% aller Unternehmen. In Österreich sind 99,6% aller Unternehmen klein- oder mittelständische oder Mikro- oder Einpersonenunternehmen. Jetzt wird es spannend. Wir haben 4 Verwendungen gefunden, die wir verbieten würden, weil sie aus unserer Sicht das Gemeinwohl schädigen und auch den Kapitalismus darstellen. Aus Geld mehr Geld machen. Die Aufgabe eines Friseursbetriebes ist es, Haare zu schneiden und nicht aus Geld mehr Geld zu machen. Die Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebes ist es, gesunde Nahrungsmittel zu erzeugen und nicht aus Geld mehr Geld zu machen. Und die Aufgabe einer Bank. Was ist die Aufgabe einer Bank?
Ja.
Ja. Ja, wir wissen, so ein bisschen vermitteln. Aber ist es die Aufgabe einer Bank, aus Geld mehr Geld zu machen? Nee, also das gilt für alle Unternehmen. Finanzinvestments sind verboten. Feindliche Übernahme Nummer 2. Ausschüttung an Personen, die nicht zur Wertschöpfung beitragen, die keinen Wert schöpfen. Anders betrachtet, Einkommen soll es nur noch gegen Arbeitsleistung geben oder andere Bedürfnisse. Nochmal anders gesagt, endlich Beginn einer Leistungsgesellschaft. PS Parteispenden. Das schlagen wir vor. Ja, und wir schlagen weiters vor, die Ungleichheiten zu verringern. Nicht nur wir sind der Ansicht, sondern wir sind der Ansicht, weil die große Mehrheit der Menschen der Ansicht ist, dass die Ungleichheit heute zu groß geworden ist. Vielleicht lasse ich Sie nur vermuten. Was vermuten Sie, wie hoch ist das Verhältnis zwischen dem bestbezahlten Manager in Österreich und einem angenommenen gesetzlichen Mindestlohn von 1.000 Euro für die 40-Stunden-Woche? Was vermuten Sie, wie hoch das Verhältnis in Österreich ist? 1 zu 1.000? Gut geschätzt. 1 zu 800 in Deutschland?
1 zu 2.000.
Auch gut geschätzt. In den USA, in der Industrie? 10.000? Nicht mehr ganz so gut geschätzt. Und in den USA, in der Finanzindustrie? Traut sich keiner mehr schätzen. Genau. Sie wissen, dass der bestbezahlte Manager in den USA ein Jahreseinkommen von 5 Milliarden Dollar erzielt. Bekannt, oder? Nicht ganz bekannt. Na gut. Begründet das natürlich mit Leistung und all. Gut, hier mache ich es kürzer als sonst wo. Üblicherweise stelle ich in Vortragssälen die Frage, wie würden Sie das regeln, wenn Sie die Entscheidung jetzt demokratisch treffen könnten, sprich wenn Sie jetzt das Gesetz zur Begrenzung der Ungleichheit verfassen könnten. Also wir spielen dann immer demokratisch und souverän und aufgrund der Zeit würde ich vorschlagen, dass wir heute nicht spielen, oder? Sie schauen jetzt nicht besonders spiellustig aus, darum erzähle ich es lieber, die Spielergebnisse. Das Spiel heißt systemisches Konsensieren, hat den Vorteil, dass man nicht nur einen Vorschlag abstimmen kann, sondern mehrere. Das heißt, ich frage zuerst ins Publikum hinein, ich gebe selbst, das sage ich dann immer erst nachher, damit sozusagen überhaupt nichts vorgegeben ist, und sammle zunächst Vorschläge aus dem Publikum. Und im Regelfall kommen Vorschläge zwischen dem Einfachen und dem 50- und manchmal 100-fachen, als Bandbreite. Und dann stimmen wir ab, den Vorschlag, dass die Höchsteinkommen das Einfache des Mindesteinkommens betragen sollen, dann manchmal das 5- oder 10-fache, das 20-fache und dann noch das 50-fache oder das 100-fache oder das 1.000-fache, wenn es das 1.000-fache ist. Und ich habe es jetzt ungefähr 300 Mal gespielt, das Spiel, und 298 Mal hat, was vermuten Sie, welcher Faktor gewonnen?
10.
Ja, das 10-fache. Das 20-fache war einmal und das 10-fache war 298 Mal. Und einmal war es das 5-fache. Und das waren wiederum Menschen aus allen Schichten. Das war genauso unternehmerisches Publikum, stockkonservatives Publikum, liberales Publikum, vermögendes Publikum und Hartz-IV-BezieherInnen. Und es war überall extrem konvergent. Also das Einzige, ob es ganz leicht in Richtung 20-fach hinüber schwenkt, oder in Richtung das Fünffache. Das gibt es auch in vielen Zählen. Für viele ist das Zehnfache bereits eine zu große Ungerechtigkeit im Saaldurchschnitt, ja, nicht einzelne. Und damit will ich zeigen, dass nicht nur die derzeitige Situation extrem weit von unserem Gerechtigkeitsempfinden abweicht, sondern vor allem möchte ich damit zeigen, dass wir derzeit in ganz entscheidenden Grundlagen unserer Wirtschaftsrecht, unseres Rechtsrahmens für die Wirtschaft keine demokratischen Zustände haben. Das ist das viel Wichtigere. Weil hier gibt es eine ganz klare Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Ich habe 30.000 Menschen befragt in den letzten. Und das sind nicht alles Fans der Gemeinwohlökonomie, sondern die Einladungen sind wirklich sehr divers. Und es ist immer das gleiche Ergebnis. Und deshalb schlagen wir als Rahmen für die Gemeinwohlökonomie vor, dass die fundamentalen Eigentumsfragen demokratisch verhandelt, diskutiert und entschieden werden sollen. Und dafür schlagen wir vor, dass ein Wirtschaftskonvent einberufen werden soll, in 5 Jahren erst, also das ist strategische mittlere Frist, und dort sollen die Begrenzung der Einkommensungleichheit, der Vermögensungleichheit, die Demokratisierung von Großunternehmen und auch die Eingrenzung des Erbrechts diskutiert, zu einem Gesetz gegossen werden und dann von den gleichen abgestimmt werden, die diesen demokratischen Wirtschaftskonvent einsetzen. Und das ist in jedem Fall die höchste Instanz in einer Demokratie. Das ist der demokratische Souverän. Der wählt diese 200 Leute, die tagen dann 2 Jahre mit Liquid Democracy, also mit permanentem Kontakt zum Souverän. Dann kommen vielleicht 3 oder 4 Vorschläge zu den 15 wichtigsten Eckpunkten für die Wirtschaft. Und mit systemischem Konsensieren kann man dann die Wirtschaftsverfassung im Grundgesetz verankern. Und es ist jederzeit wieder abänderbar, nur nicht durch das Parlament, auch mit keiner Zweidrittelmehrheit, sondern nur wiederum durch den Souverän. Ja. Und das Ganze könnte man auch uraufführen auf kommunaler Ebene. Das heißt, einer der politischen Aktionsvorschläge der Gemeinwohlökonomie wäre, dass man solche Wirtschaftskonvente auf kommunaler Ebene uraufführt, damit die Menschen auch in den Kommunen, sagt es ja zum Teil auch, oder Gemeinden, ich glaube, das gibt es beides, oder? Überhaupt auf die Idee kommen, dass man Wirtschaft ja auch demokratisch gestalten könnte, wenn wir Demokratie hätten. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bewusstwerdungsprozess, weil wenn dann, angenommen, es hätten dann 500 Kommunen in Deutschland und Österreich oder sogar 5.000 in den nächsten 5 Jahren, da ist viel Zeit, diese Wirtschaftskonvente uraufgeführt, dann würde doch langsam eine flächendeckende Forderung nach einer Wiederholung desselben Vorgangs auf der Bundesebene oder sogar auf der EU-Ebene stärker werden. Und ich glaube, es ist sauschwer, gegen einen Wirtschaftskonvent zu argumentieren, weil das ein eminent demokratisches Instrument ist. Konvente gibt es in der Demokratie sehr oft, damit die Verfassung in der EU wenigstens den Anschein von Demokratie bekommen sollte, wurde da eigens ein Verfassungskonvent in der EU nicht gewählt, eben sondern nominiert und deshalb muss man sagen inszeniert. Der Jean-Claude Juncker hat gesagt, das war die dunkelste Dunkelkammer, die ich erlebt habe. Genau, aber es wird ganz, ganz schwierig, gegen diesen Konvent zu argumentieren. Darum glaube ich, kann man da nur gewinnen. Ich möchte zum Schluss kommen und die 3 wichtigsten Folgen, ich erwarte mir natürlich unendlich viele Folgen und eine Evolution der Gesellschaft durch die Gemeinwohlökonomie. Aber die 3 wichtigsten wären, dass die kapitalistische Systemdynamik erlischt, nämlich dass die Unternehmen vom Wachstumszwang befreit werden. Meiner Meinung nach besteht der Wachstumszwang darin, dass Unternehmen ihren Erfolg in einem monetären Indikator messen, nämlich im Finanzgewinn, und in Konkurrenz zu anderen Unternehmen stehen. Und deshalb tendenziell danach trachten müssen, einen höheren Finanzgewinn zu erzielen als die Konkurrenz. Sonst kann es passieren, dass die Konkurrenz mich frisst. Das ist der Systemzwang zu wachsen und den Finanzgewinn zu maximieren. Und der würde erlöschen, weil nicht mehr gefressen werden darf und weil der unternehmerische Erfolg nicht mehr im Finanzgewinn gemessen wird und der Finanzgewinn nicht mehr maximiert werden darf. Zum Beispiel in Form von Ausschüttung an EigentümerInnen, die nicht mitarbeiten im Unternehmen. Und dadurch können alle Unternehmen erstmals entspannt und angstfrei ihre optimale Größe anstreben Wachstum ist per se nichts Schlechtes, nur Wachstum als Ziel ist per se schlecht. Weil Wachstum darf nicht das Ziel sein, sondern es sollte nur ein Mittel sein. Wenn ein Unternehmen oder was immer auch zu klein ist, darf und soll es wachsen, bis zur optimalen Größe. Die optimale Größe ist das Ziel. Wenn etwas zu groß ist, ist das Wachstum, das zur optimalen Größe führt, ein negatives. In der Gemeinwohlökonomie nicht das geringste Problem. In der heutigen Wachstumszwangswirtschaft ist das die Katastrophe schlechthin. Rezession, Depression, Armut. Und dadurch können in allen Branchen zahlreiche Unternehmen koexistieren, friedlich koexistieren. Sie können einander konkurrenzieren. Die Konkurrenz wird nicht abgeschafft. Wie gesagt, den Egoismus kann man nicht abschaffen. In einer Marktwirtschaft kann man, in der Planwirtschaft kann man auch nicht abschaffen. Aber Konkurrenz wird nicht abgeschafft. Aber wer die Ellbogen spitz ausfährt, kriegt eine sehr schlechte Gemeinwohlbilanz und geht in Richtung Konkursgefahr. Und die Unternehmen, die sich gegenseitig helfen, die sich die Hände reichen, die solidarisch und kooperativ sich verhalten, die kriegen gute Gemeinwohlbilanzergebnisse. Und das schadet dann nicht ihrer Konkurrenz, sondern das nützt ihrer Konkurrenz, weil denen wird ja geholfen. Und das ist dann eine sogenannte Win-Win-Lösung, eine systemische Win-Win-Konstellation. Und das ist auch das, was das lateinische Wort Konkurrenz eher bedeutet, als das, was wir heute haben. Das Gegeneinander laufen, das würde im Lateinischen mit Kontrakurrenz korrekt wiedergegeben werden. Konkurrenz heißt zusammenlaufen oder miteinanderlaufen sogar. Und die dritte Folge wäre, dass ich überzeugt bin, dass viel mehr Unternehmen gegründet würden. Ich mache es kurz, weil Menschen sich unter diesem Leitstern, der sie für menschliches Halten belohnt und dazu anreizt, wohlerfüllen würden. Und in einer komplexeren unternehmerischen Erfolgsorientierung als der vorrangigen Bedienung des Finanzgewinns mehr Sinn erfahren würden. Auch Sinn ist eine ganz mächtige Motivation, wie wir wissen. Ja, noch ein abschließender Blick auf die wachsende Bewegung. Wie gesagt, es sind mit heutiger Datum 364 Unternehmen aus 8 Staaten, die die Gemeinwohlökonomie unterstützen, mit einer Größe vom Ein-Personen-Unternehmen bis zu 1850 Beschäftigten. 107 Unternehmen erstellen heuer erstmals die Gemeinwohlbilanz, was aus meiner Sicht eine unglaubliche Beteiligung ist, weil bis sich das rumspricht, bis da jemand dort hinschaut, bis er sich das durchliest, bis er das verstanden hat und bis er sich mit anderen abgesprochen hat und dazu durchgeringen und gerungen hat, das zu tun, obwohl er eh den ganzen Tag rennt oder sie, das sozusagen ist die Realität, ist das, finde ich, ein großartiger Erfolg, dass hier so viele Unternehmen im ersten Jahr mitmachen und ihre Initiative in 9 dezentralen Pressekonferenzen am 5. Oktober, das ist der erste Geburtstag der Bewegung, der Öffentlichkeit mitteilen. Das ist so der Zeitplan. Das ist vom Februar weg, aber hier sehen Sie dann ganz rechts die Pressekonferenzen. Und die Pressekonferenzen werden selbst organisiert und durchgeführt von den regionalen Unternehmen und regionalen Energiefeldern. Energiefelder sind gemischte AkteurInnenkreise in derzeit 15 Städten oder Regionen Deutschlands, 2 in Österreich, je eine in Italien und der Schweiz, also auch schon in 4 Staaten. Und die gehen gemeinsam, sowohl als Unternehmen als auch als Organisationen, Vereine, prominente Personen oder Privatpersonen, an die Öffentlichkeit und werden die Initiative vorstellen und die ersten Gemeinwohlbilanzen der Öffentlichkeit vorstellen. Und auch gleich dazu gesagt, wenn Sie die nächsten 2 Wochen noch nützen wollen und in Ihrer Stadt noch nichts geplant ist, in Stuttgart besteht jetzt die Möglichkeit, dass als 10. Stadt dazukommt, falls Sie aus der Nähe wären oder wo immer Sie sind. Es gibt ja schon Energiefelder in 14 oder 15 Städten Deutschlands. Besteht auch die Möglichkeit, wenn es noch keine Pionierunternehmen für heuer gibt, dass sich die ersten Unternehmen zusammenfinden und sagen, heuer noch nicht, aber nächstes Jahr sind wir fix dabei. Also im zweiten Jahr, so ist es ja auch gedacht. Die werden dann auf der Website, alle Unternehmen scheinen auf der Website auf. Und es gibt auch eine eigene Kategorie für die dann das nächste Jahr dabei sind. Also es besteht noch die Möglichkeit, falls Sie hier Interesse haben, mitzutun. Und zusätzlich zu den Pionierunternehmen gibt es 10 weitere AkteurInnenkreise, die sich auch spontan gebildet haben, von UnternehmensberaterInnen, die die Unternehmen begleiten, AuditorInnen, die die Bilanzen extern abnehmen, RedakteurInnen, die die Matrix und die Bilanz permanent weiterentwickeln. Das ist auch noch wichtig. Alles, was hier als Eckpunkte vorgestellt wurde, sind Startpunkte, die in einem demokratischen Prozess weiterentwickelt werden und dann aber von uns nicht beschlossen werden, weil wir sagen, das soll der demokratische Souverän machen. Wenn das einigermaßen ausgereift ist, dann übergeben wir unsere Vorarbeit einem noch viel demokratischeren Prozess. Und diese 10 AkteurInnen, die Kreise, die haben sich auch in den letzten 11 Monaten gebildet und es kommen laufend neue hinzu. Und auch hier besteht die Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten Rollen in diesem wachsenden Prozess zu beteiligen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus